Profil Podcasts.
Guten Tag, darf ich mich vorstellen? Christa Zöchling, Redakteurin des Profil. Ich begrüße die Hörerinnen und Hörer des Profil History Podcast und besonders herzlich meinen heutigen Gast, den Historiker Michael John von der Kepler-Universität Linz. Guten Tag, Herr John.
Ja, guten Tag, Frau Zöchling. Freue mich, da dabei zu sein. Und warum fragen Sie gerade mich? Ich habe wohl mit dem Thema Steier und Arbeiter einiges zu tun. Ich war 1987 schon bei der ersten Landesausstellung dabei, durchaus als Teilkurator von Bereichen, wo es eben hieß Arbeit, Mensch, Maschine und wo auch die Thematik Arbeitswelt, Arbeiter und Steier im Vordergrund stand.
Auch diesmal wieder ist die Landesausstellung ein Anlass für diesen Podcast oder für dieses Gespräch, und zwar die diesjährige oberösterreichische Landesausstellung dreht sich um Arbeit, Wohlstand und Macht, also um die Arbeiterschaft, um das Bürgertum und den Adel. Und eine dieser Geschichten, nämlich die der Arbeiter, interessiert uns halt in dieser Situation jetzt ganz besonders, weil sie so unheimlich aktuell ist. Der Standort von MAN Steyr soll nämlich geschlossen oder verkauft werden. Rund 2300 Arbeitsplätze, und wenn man die Zuliefererbetriebe in Steyr, den Handel, das Gewerbe mit berücksichtigt, sind wahrscheinlich so an die 8000 Arbeitsplätze derzeit in Gefahr. Herr John, wenn Sie die Geschichte überblicken, wann wurde Steyr eigentlich zu diesem einen ältesten, fast ältesten Industriestandort in Österreich, zu dieser Arbeiterhochburg?
Naja, wie kam das? Arbeiterhochburg muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also Steyr ist schon sehr lange eine Stadt der Arbeit. Also war einfach am Zusammenfluss zweier Städte gelegen. Eisenproduktion, metallverarbeitendes Gewerbe, Handelsmittelpunkt, also das haben sie seit dem Mittelalter. Da ist ja Steyr tatsächlich, also nach den wenigen Quellen, die wir haben, besonders hervorzuheben in Österreich. Es gilt eben nach Wien als zweitreichste Stadt. Ganz sicher war es die zweitgrößte oder vielleicht drittgrößte. Also Graz in Tirol, das ist auch ganz interessant, dass eben im Mittelalter durchaus andere Orte sehr wichtig und sehr groß waren. Steyr jedenfalls war vorne mit dabei. Und über die Jahrhunderte hinweg stets über den enormen Arbeitsfleiß, über die Emsigkeit, mit der die Gewerbe hier betrieben wurden, noch immer, also über weite Strecken hin, Frühneuzeit, Mittelalter, ist es eben sehr wichtig, an einem Handelsmittelpunkt gelegen zu sein, zwei Flüsse zu haben. Daher kann man sagen, also wirklich über Jahrhunderte hin ist Steyr eine Stadt der Arbeit. Der Arbeiter, das ist eine andere Sache, dass sich diese formieren als Arbeiterschaft, als soziale Klasse, als soziale Schicht mit einem eigenen Verständnis in diesem Zusammenhang, das ist später anzusetzen, das ist im 19. Jahrhundert, und sozusagen politische Hegemonie, heute spricht man ja von der Arbeiterstadt Steyr, das hängt damit auch zusammen, dass dann so eine Art politische Hegemonie errungen worden ist. Und so etwas geht erst dann, wenn soziale Schichten oder Menschen gleichberechtigt sind, über das Wahlrecht, über ein entsprechendes. Und das ist in Österreich ja erst seit 1918/19 der Fall. Mhm.
Herr John, wenn man durch Steyr spaziert, wo sieht man denn da die Spuren dieser Arbeiterkultur? Ich glaube, man sieht sie sehr häufig und fast auf Schritt und Tritt. Aber können Sie uns einfach erzählen, Sie kennen diese Stadt ja sehr gut und Sie haben recherchiert und Sie haben hier historische Studien angestellt.
Naja, gehen Sie durch den Wehrgraben. Das lässt sich ja heute sehr leicht herausfinden, wo der ist. Sie können aber auch einfach zum Museum Arbeitswelt, einem Standort gehen. Das ist eine ehemalige Fabrikshalle einer Waffenfabrik und später einer Messerfabrik. Und wenn Sie dort losgehen, den ganzen Wehrgraben entlang, das ist also ein eigenes Stadtviertel, dann sehen Sie auf Schritt und Tritt eigentlich die Spuren von Fabriken und alten Gewerbehäusern, aber auch an anderen Orten, selbstverständlich. In Steyr selbst würde ich schon sagen, fast auf Schritt und Tritt.
Mir ist aufgefallen, es gibt auch so viele Häuser mit diesem Steyr-Logo drauf. Also sehr schöne alte Häuser, die dieses Steyr-Logo auf der Fassade tragen.
Ja, das sind aber Bürgerhäuser, Handwerkerhäuser. Aber auch das ist sozusagen, die Stadt der Arbeit begegnet ihnen überall. Wenn Sie in die Außenbezirke gehen, dann kommen Sie zum BMW-Werk und zu den modernen Industrieanlagen und dort begegnet ihnen die Arbeit und Arbeiter wieder. Also es gibt da so einen Saga im Hinblick auf Israel. Das ist sozusagen, Jerusalem ist die Stadt zum Beten. Tel Aviv ist the city to party. Mm. Und Haifa ist the city to work, die Stadt der Arbeit. Steyr ist unser Haifa. Das ist wohl, wenn man das salopp formulieren will, auf jeden Fall der Fall.
Ab wann würden Sie denn von einer Arbeiterkultur im politischen Sinn sprechen, also im hegemonialen Sinn oder da, wo Arbeiter dann die politische Macht auch bekommen haben und zum Beispiel Betriebsräte dann auch im Gemeinderat als Politiker saßen oder Bürgermeister wurden? Ab wann war denn das der Fall?
Naja, anfangen kann man schon mit den, schon vorher, also im Vorfeld schon von ein ganz wichtiges Datum in der österreichischen Geschichte ist 1867, die Grundrechte, weil schon vorher gibt es Vereinsrecht, Versammlungsfreiheit, das ist wichtig, es bilden sich dann Arbeiterbildungsvereine. Und würde ich schon sagen, ab den 1860er Jahren, unterbrochen dann wieder von einer restriktiven Phase, aber ab den 1890er Jahren gibt es dann eigentlich schon wieder eine Blüte. Nicht auf der Basis von Gleichberechtigung, aber auf der Basis von Engagement. Man versammelt sich, organisiert sich in Sportvereinen, Arbeitersportvereinen, in Arbeitermandolinenvereinen und in allen, also würde ich das schon ab diesem Zeitpunkt, schon ab den 1890er Jahren mit einer ersten Phase schon 1860er, 1870er, sodass das dann richtig hegemonial, das wird zweifelsohne erst dann, als es diese Gleichberechtigung gibt und dann sozusagen ein Sozialdemokrat auch und Arbeiter auch Bürgermeister werden kann, und das ist Erste Republik.
Also mit Beginn der Ersten Republik. Ich habe in dem Katalog zur Ausstellung gelesen, es gab da diese Aktion namens Eins geht mit, wo also arme Kinder von Bewohnern in Steyr, von den reicheren Bewohnern in Steyr zum Essen eingeladen worden sind. Das heißt, das war in den 20er Jahren, das heißt, da muss die Armut unheimlich groß gewesen sein. Warum war die Anfang der 20er Jahre so groß?
Ja, Anfang der 20er Jahre war sie groß, und zwar deswegen, weil mit dem Untergang des Habsburger Reichs, und vorher war dort eine große Waffenschmiede, also eine der größten Waffenfabriken der österreichisch-ungarischen Monarchie, eines kriegführenden und sich aufrüstenden Staates, des zweitgrößten Staates Europas. Ja, also das ist ja was. Und im Zuge dessen haben sie auch eine totale Rüstungskonjunktur bis 1918 mit dem Zerfall und dem Zerbrechen des Habsburgerreichs und dem Ende auch des Ersten Weltkriegs ist klar, dass eine Stadt mit der Waffenindustrie eng verbunden ist. Und zwar sehr eng, weil das war ja wirklich der dominierende Betrieb, dann ist dort eine noch größere Krise als an anderen Orten. Aber man hat die Kurve relativ rasch doch dahingehend gekratzt, als man eben auf automobile Fahrzeuge umgestiegen ist. Schon vorher hat man ja Waffenräder erzeugt, das ist dann in der Zwischenkriegszeit nochmal wieder verstärkt worden. Und 20er Jahre haben sie eben, langsam geht es aufwärts und es entsteht dann schon sowas wie eine, es ist ein Notstandsgebiet, keine Frage, aber eine gewisse Konjunktur gibt es doch. Und in den 30er Jahren ist tatsächlich katastrophale und tiefe Krise. Und
das hängt das damit, lag auch am Bankenzusammenbruch, ne?
Ja. An einem Bankenzusammenbruch und an einem Zusammenbruch als Folge der Weltwirtschaftskrise, denn in Steyr hat man ja Luxusautomobile erzeugt, und zwar nur Luxusautomobile neben dem Waffenrad, aber und der Luxusmarkt bricht ja zusammen, international zusammen. Also das heißt, die Absatzzahlen gehen total runter, der Betrieb steht knapp vor dem Zusperren, dann springt eine andere Bank ein und man entschließt sich, Steyr weiterzuführen. Und jetzt kommen wir gleich zu einer ziemlich aktuellen Geschichte. Ja. Dann fusioniert man zwei Automobilerzeuger, nämlich die Steyrwerke und Austro-Daimler. Mhm. Sind in Wiener Neustadt, die fusioniert man miteinander um den Preis, dass das Werk in Wiener Neustadt stillgelegt wird. Die Wiener Neustädter hassten die Steirer, denn das bedeutet dort tausende Arbeitslose und sozusagen so eine Standortgeschichte. In weiterer Folge gelingt es den Steyrwerken tatsächlich aus der Krise ein bisschen herauszukommen. In Wiener Neustadt hat man die höchsten Arbeitslosenziffern zeitweilig von ganz Österreich in dem Bezirk.
Hat es damals keine Solidarität zwischen den Betriebsräten von Steyr und von Wiener Neustadt gegeben?
Naja, das war 1934.
Verstehe. Solidarität. Ja. 1934 ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Die Arbeiterkämpfe, also die Kämpfe des Schutzbundes gegen die Heimwehr, des sozialdemokratischen Schutzbundes gegen die sehr, sehr konservative Heimwehr. Da habe ich auch in Ihrem Katalog zur Ausstellung, den ich übrigens jedem wärmstens ans Herz legen möchte, gelesen, dass damals in diesen Februarkämpfen der Fabriksdirektor von Steyr beim Verlassen seines Büros erschossen wurde. Herr John, weiß man, von wem er erschossen wurde, ob er gezielt oder ob er als Irrtum, also was da los war und ob das jemals geahndet wurde?
Naja, geahndet wurde. Also es gibt viele Gerüchte um diese Geschichte. Einzelne wissen doch relativ genau Bescheid. Tatsache ist, dass dieser Direktor vorher ein enormes Hasspotenzial auf sich gezogen hat. Mhm. Also ihm wird der Spruch zugeschrieben, nachdem es ja da vorher immer schon Debatten gab, Streiks, Auseinandersetzungen. Ihm wird der Spruch zugeschrieben, es gab da Arbeiterwohnungen, so nach dem Muster des Roten Wien, auf der Enzleite. Und solange dort sozusagen, soll er gesagt haben, Rosen angebaut werden und nicht Kartoffeln, solange kann es den Leuten nicht so schlecht gehen. Tatsächlich ging es aber in den, also da gibt es ja objektive Zahlen, also wenn Sie also mehr als zwei Drittel der Stadt in der einen oder anderen Form befürsorgt werden, wenn verschiedene Institutionen Alarm schreien unter Ernährung von Kindern, wenn Schweizer Organisationen, die ja auch nicht nur total philanthropisch und luxuriös sind, Steirer Kinder zum Aufpäppeln einladen. Also da gibt es so ein verdichtetes Bild von Armut und von Krise, weil plötzlich ein zweiter Betrieb wird ja auch abgesiedelt. Das sind die Reithofer-Werke, wieder das gleiche, Standorte. Die produzieren recht wacker auf dem Markt. Es ist nicht so, dass dieser Betrieb bankrott geht, aber im Zuge der Formung des Semperit-Konzerns entschließt man sich auch auf der Basis eines Brandes, wobei Brand, naja, da weiß man nie genau, warum es brennt. Aber jedenfalls wurde mitten in der Krise 1931 die Entscheidung getroffen, diese mehr als 1200 Arbeitsplätze, und bitteschön, Steyr war in jener Zeit eine Stadt mit 25.000 Einwohnern, 27.000, aber nicht mehr. Ja. Es hat immer eine fluktuiert, weil es eine Stadt der Zu- und Abwanderung war. Diese Monostruktur, diese wirtschaftliche, war tatsächlich also eben auf Fahrzeuge, auf Metallerzeugung. Und Reithofer war eben ein Reifenfabrikant, eine Reifenfabrikation, Gummi. Das ist eine explosive Mischung.
Wie haben sich denn die Steuerarbeiter, die Arbeiter in Steyr, muss man sagen, es gab ja verschiedene Betriebe, wie haben die sich denn gegenüber den Nationalsozialisten verhalten? Sind sie ihnen nachgelaufen oder also haben sie sich in ihre quasi Hände, in ihre Umarmung gestürzt oder waren sie widerständig und sind Sozialdemokraten geblieben?
Naja, das teils, kann man mal vorweg sagen. Aber in Steyr war sicher eine besondere Situation. Also sie haben doch einfach sehr viele Menschen, die sehr lang arbeitslos waren. Dann gibt es den Populismus der Nationalsozialisten, den gibt es ja schon ab dem Beginn der 30er Jahre. Und die Nationalsozialisten heißen nun mal Nationalsozialisten, die sich politisch und in populistischer Weise sehr um Unterschichten bemüht. Also durch Geldaushilfen und komm doch zu uns, zur SA und so dergleichen. Haben da ein entsprechendes Netzwerk aufgebaut. Dann kam dazu, da müssen wir dann schon ein bisschen später in die 30er Jahre gehen, dass der Gauleiter Oberösterreichs August Eickgruber ein Steirer ist, ein Steirer Arbeiter, ein Dreher, der in den Steirerwerken gearbeitet hat und dessen Interesse auch absolut war, die Stadt und auch die Kreise, die ihn unterstützt haben, Steyr zu privilegieren. Tatsächlich wird sofort in die Steuerwerke total investiert. Ja, die nehmen Leute auf, Rüstungsindustrie, das war ja das sozusagen für die Nationalsozialisten und für jetzt nur vom Aspekt der Arbeiter her, die Leute, die arbeitswillig waren, die arbeiten wollten, eine Win-Win-Situation. Und daher haben das sehr viele begrüßt. Gleichzeitig muss man sagen, seit dem Austrofaschismus, stehende Staat, also Mitte der 30er Jahre, 34er Jahr, haben sie auch einen Widerstand. Und Steyr gilt gleichzeitig als heiß, weil eben es dort ein entsprechendes Netzwerk gab, dann in die Illegalität verdrängt, aber doch sehr viele Arbeiter mit einem eindeutigen Bewusstsein, das eben antikapitalistisch ausgerichtet war und auf jeden Fall gegen den Machthaber des stehenden Staats. Jetzt, es ist ein brave Sozialdemokraten, Steyr war ein bisschen anders. Dort wird in Folge dann des 34er Jahres, und das geht so bis in die 50er, Anfang 60er Jahre hinein, dass sie einen überdurchschnittlich großen Anteil an Kommunisten haben in Steyr. Mhm. Das lässt sich an Zahlen, an Wahlergebnissen ablesen und auch an der Widerstandsbewegung, in der eben doch Kommunisten sehr aktiv waren.
Herr John, wir waren jetzt bei der Nazizeit, jetzt war dort die Kriegsproduktion, die unter anderem auch mit Zwangsarbeiterschaft, mit, glaube ich, auch mit Leuten, die in Lagern waren, mit jüdischen Häftlingen quasi produziert wurde. Hat Steyr diese Geschichte gut aufgearbeitet, diese Zwangsarbeitersache oder auch das Judenlager?
Naja, spät aufgearbeitet und gut, das ist immer eine relative Sache. Man hat dann, also wir haben, also es ist so, dass sie bis weit in die 70er Jahre hinein ganz sicher Ignoranz haben. Oder weitgehende Ignoranz. Natürlich gibt es die Versuche, gleich nach 45 von Personen, die betroffen waren. Ja. Also man kann nicht so tun, als hätte sich überhaupt nichts getan. Natürlich nicht. Aber sozusagen, dass das breit ins Bewusstsein getragen worden wäre, das war nicht der Fall. Sondern das ist später passiert. Und ab dem würde ich doch sagen, so wie in ganz Österreich gibt es als Folge jetzt der Waldheim-Affäre und naja, Bewusstwerdung dann vor allem in den 90er Jahren, dann hat sich ja in Steyr ein Museum Arbeitswelt, das ist auch dieser Idee verpflichtet war. Und in diesem Zusammenhang in den Mittelpunkt möchte ich doch auch stellen, Landesausstellung ist eine Sache, aber das Mauthausen-Komitee, das ja auch getragen wird, von politischen Kräften, die jetzt mal von linkskatholisch oder sagen wir gar nicht links, sondern katholisch bis kommunistisch, grün, also alles Mögliche getragen werden, wirklich ziemlich breit. Und da gibt es den Stollen der Erinnerung, der gerade zwei Steinwürfe entfernt ist vom Museum Arbeitswelt, den es auch schon einige Jahre gibt. Und wer sich dort ist eine hervorragende Aufarbeitung geschehen. Und wer sich dafür speziell interessiert und von außen kommt, der soll sich das ansehen.
Ich habe jetzt eine Frage zu den Produkten von Steyr, weil das halt so Marken sind, die eine bestimmte Generation in Österreich wahrscheinlich kennt. Und zwar, das eine ist die Frage, die ich mir oft schon gestellt habe, warum, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, warum heißt das Waffenrad Waffenrad? Was hat das mit Waffen zu tun?
Na, weil es von der Waffenfabrik.
Von der Waffenfabrik, okay. Die zweite Frage, die betrifft jetzt.
Noch weiß ich so viel darüber. Also zuerst war es einfach nur auch die Überlegung, eben Fahrräder zu produzieren, und zwar der Marke Swift. Die waren damals, das war ein Lizenzprodukt in den 1890er Jahren. Und dann ist man aber auf die Idee gekommen, Moment, wir erzeugen Waffenräder. Direkt eigene Räder von der Waffenfabrik mit der legendären Carbidlampe. Und ab dem Zeitpunkt, also zuerst ist es einfach ein Diversifizierungsversuch, um die Kapazitäten zu nutzen. Da gab es ja andere Versuche vorher auch schon. Und dann aber hat man gesehen, oh, da können wir einen Renner produzieren, und das ist dann auch gemacht worden.
Ah, danke. Die zweite Frage betrifft die Autos. Und zwar in der Ausstellung sieht man ja die ziemlich tollen Autos, die Steyr in den 20er Jahren hergestellt hat, diese Luxusautos. Aber man sieht auch dieses sogenannte Steyr Baby aus dem Jahr 1936, das da in Serienproduktion ging. Und das in meinen Augen wahnsinnig elegant ausschaut. Also so, mich erinnert es dann an den späteren Fiat 500 oder auch ein bisschen, also weniger, aber auch an, das, an den Puch 500. Und ich verstehe gar nicht, warum das nicht nach 45 weiterhin hergestellt worden ist mit diesem Schiebedach. Und jetzt gibt es, also Betriebsräte haben mir erzählt, die glauben, die Amerikaner, also die Alliierten, und da vor allem die Amerikaner hätten 1945 quasi den Markt aufgeteilt. Also Deutschland stellt Autos her, Österreich Nutzfahrzeuge, Traktoren, Zweiräder, LKWs etc. Gibt es dafür historisch gesehen irgendwelche Belege, dass es wirklich so war?
Naja, das sozusagen von der Evidenz her. Und die Amerikaner haben ganz sicher bei dem wie Nachkriegsösterreich und die Wirtschaft aussah, eine große Rolle gespielt. Und das Wiederhochziehen der Föst und der Eisenwerke in Linz, das ist also ohne Amerikaner nicht denkbar. In anderen Teilen Österreichs ist ja anders agiert worden. Die Sowjetunion hat eben in Wiener Neustadt Maschinen abmontiert. Mhm. Also es wär blauäugig anzunehmen, Amerikaner hätten da nicht bei diesen Entscheidungen nicht mitgespielt. Nur so, sozusagen die hundertprozentige Erkenntnis, wie das genau gelaufen ist, hat man nicht.
Okay.
Es ist zu dem Steyr Baby, das ist ja wirklich eine interessante Geschichte in den 30er Jahren. Die Luxusautomobile kommen in die Krise. Mhm. Das haben alle kapiert, ja. Und dann, das ist ganz witzig, die Steirer denken natürlich auch drüber nach, das Ganze muss in Richtung kleineres Automobil, dass mehr Leute das kaufen können, dass das für Frauen interessant wird. Damals noch immer doch eine relative Emanzipation. Und dann hat man mit Opel eine Kooperation begonnen und tatsächlich ein Auto produziert, das man Stoppel genannt hat.
Steyr und Opel.
Das ist dann der Stoppel und der hat sich aber nicht auf dem Markt durchsetzen können. Dann kam das Steyr Baby, der Steyr 5055 und das ist auch der ist vermarktet worden und ist eingeschlagen. Ja. Hat also auch vor allem Frauen als Käufermarkt, entweder die emanzipierte Frau oder das zweite Auto für das Bürgertum. Da gibt es ja diese legendäre Werbung, ich wünsche mir von dir ein Baby, ein Steyr-Baby. Mhm. Der Bischof hat gesagt, das ist schlüpfrig und das ist amoralisch und nicht katholisch und das geht nicht. Und jüdische Werbefritzen in Wien hätten das erfunden und ähnliches. Also,
das heißt, der Antisemitismus hat auch gleich wieder zugeschlagen.
Ja, genau. War ja 36, nicht? Ja. Und das Auto konnte sich aber durchsetzen. Es ist gekauft worden. Es war ein Renner. Nationalsozialisten, da ist es auch weiter produziert worden, nur dann kommt der Volkswagen ins Spiel. Mhm. Die Deutschen hatten ja ihren eigenen. Ja. Ja,
das Steyr-Baby musste weichen.
Im Zuge des Kriegs ist das ja sozusagen die Produktion eingestellt worden. Und nach 45 geht es einmal um Wiederaufbau der notdürftigsten Strukturen und dergleichen. Und eines stimmt nicht, dass die Steirer nicht dafür interessiert haben, ein Produkt irgendwie auf die Beine zu stellen. Relativ spät, aber man produziert dann auch mit den Steyr-Werken, die Buchwerken in Graz. Erich Ledwinker wird mit einem eigenen Steyr-Versuchsauto beauftragt. Das ist halt schwierig in der Zeit, mit etwas auf den Markt zu kommen. Es gibt eine Kooperation mit Fiat. Mhm. Und ja, der Buch 500. Und der ist dann eigentlich schon erfolgreich. und erreicht also so bis zu 17% der Marktanteil gibt es. Und Volkswagen hat allerdings Volkswagen ist da das Auto, das am meisten gefahren wird in Österreich.
Herr John, von der Ausstellung oder dem Katalog, das kann ich jetzt gar nicht mehr so unterscheiden. Da habe ich auch erfahren, dass man von den goldenen, nicht von den goldenen 20er Jahren, da herrschte eben Armut, aber dafür von den goldenen 60er Jahren in Steyr spricht. Das war die Zeit, wo 45% der Einwohner in Steyr, also der Erwerbstätigen, quasi im Steyrwerk beschäftigt waren. Das heißt, eine unglaubliche Anzahl. Das heißt, ganze Familien, Generationen sind da in das Werk rein und wieder raus. Diese Zeit, haben Sie da, Sie haben ja auch Interviews gemacht mit Zeitzeugen. Was haben denn die erzählt über diese wirklich goldenen Jahre? Trauern Sie denen nach oder wie sehen Sie das, die Zeitzeugen?
Naja, so muss man dazu sagen, 60er, 70er Jahre, das sind die goldenen Steuerzeiten. Konjunktur schlug schon in den 50er Jahren an und ganze Familien leben von den Steuerwerken. Steuer sind die Steuerwerke. Und wenn man sich ansieht, die Bürgermeister, wo kommen die her? Die waren
aus
auch
dem Werk, oder?
Ja, sicher, ja. Und das heißt, eigene Bürgermeister gab es auch noch. Also ist ein bisschen überzeichnet, aber die Verbindung war sehr eng. Man hat Urlaubsreisen angeboten, spezifische Sozialleistungen und man muss aber auf dem Teppich bleiben. Also wir haben doch einige Interviews, etwa mit Maria Würer, das Interview im nicht anonym, sondern oder Otto Tremmel, dann auch der Herr Schönberger. Also da gibt es einige, die das nachzeichnen können. Und auch die Steyrwerke waren natürlich kein Arbeiterparadies, aber am Weltmarkt das ziemlich produziert, was sie produziert haben. Es war verstaatlicht, also es gibt eine hohe Arbeitsplatzsicherheit. Aber es war war dennoch harte Arbeit. Also was erzählen die da? So einfach war es nicht. Eine Dame erzählt, dass man in den 50er Jahren in Steyr gemeldet sein musste, in der Stadt. Jeder wollte in den Steyrwerken arbeiten. Ja, ist ja auch Umland, ist ja ein relativ Bezirk Steyrland, relativ groß. Und also du musst in Steyr gemeldet sein, sonst bekommst du keine Arbeit. Das war ein Mädchen, die aus einer vom Land kommt, ein uneheliches Kind ist. Silber dann ein uneheliches Kind hat. So quasi als, damals gibt es noch viele, die als Mägde, als Hausgehilfin, die auf den Bauernhöfen, die irgendwo sind. Und da ist das schon sehr erstrebenswert, in den Steuerwerken arbeiten zu können. Ja. Irgendwie schafft die das dann. Und ist natürlich wahnsinnig glücklich, kann 33 Jahre dort arbeiten. Aber im Akkord, im Wälzlagerwerk, das ist natürlich ein großer Stress. In der Schichtarbeit und geschenkt wird dir nichts.
Hat diese Dame, diese Frau auch darüber gesprochen, dass sie ja als Frau sicher weniger verdient hat als die Männer?
Naja, sie hat, nein, das hat sie nicht, weil im Wälzlagerwerk eben dieser Akkordlohn und es waren ja großteils Frauen, die dort gearbeitet haben, aber wenn du geschickt warst und in einer Arbeitspartie sozusagen integriert, das Arbeitsklima musste stimmen, das ist ja etwas, was bei all diesen arbeitsteiligen Prozessen sehr wichtig ist, niemand darf aufhalten und dergleichen. Und wenn man da mal eingespielt ist, kann man schon ganz gut verdienen. Und das war auch der Fall. Ganz sicher ist das Wälzlagerwerk eine spezifische Geschichte, natürlich in der Fahrzeugproduktion. Da gibt es wenige Frauen und da wird auch mehr verdient. Mhm. Das ist aber eine höhere Qualifikation verlangt.
Mhm. Eine Frage.
Also, es ist überhaupt keine Frage, dass Frauen und Männer ungleich entlohnt werden. Das will ich gar nicht in
Frage. Eine Frage. 1980, das ich kann mich dunkel erinnern, da war ich, also das habe ich selber erlebt, da war so plötzlich eine Debatte über Panzerlieferungen von Steyr nach Chile zu Pinochet. Und da stand in den Zeitungen, waren viele Berichte, Artikel, wie kann es sein, dass die Arbeiter von Steyr Panzer dorthin liefern, wo ein Diktator ihre eigenen Leute, also Sozialdemokraten, Linke, quasi damit niederhält. Hat da irgendjemand von den Zeitzeugen darüber gesprochen? Oder ist das ein Tabuthema ein bisschen?
Nein, das ist kein Tabuthema, ein Zeitzeuge, aber bei diesen Zeugengesprächen. Du hast ja dann, was gezeigt werden kann, also ein Video darf nicht länger wie 5, 6, 7, 8 Minuten, wenn es 10 Minuten ist, ist es schon sehr lang. Und das ist tatsächlich hat kommunistischer Arbeiter und der hat sehr wohl darüber gesprochen, war auch wieder eine Ausnahmegeschichte. Ein kleiner Teil von Arbeitern hat dagegen Stellung bezogen, aber die Mehrheit, nachdem ja Arbeitsplätze daran hingen. Es war ja schon so, man hat ja ab den 70er Jahren schon bemerkt, Ölpreisschock, Ölkrise. Mhm. Und man hat auch gewusst, dass in Österreich die Entwicklung deswegen ein bisschen anders verläuft, weil es die Verstaatlichung gibt und die in einer Art und Weise am Leben erhalten worden ist, dass dann die Manager und die Betriebe wirklich versucht haben, auf alle möglichen Arten erfolgreich zu sein. Innerhalb dieser Struktur. Denken Sie an die Norecom-Kanonen und andere, also Waffenlieferungen dann. Wo dann ja tatsächlich auch die Regierung Kreisky dahinter gestanden ist, dass man über diverse Kanäle in die arabische Welt, nicht nur nach Chile, aber dort waren ja auch keine Demokraten, liefert. Einem erheblichen Teil der Arbeiter war das eben sehr wichtig, ihren Arbeitsplatz zu erhalten. So, Steyr war keine Stadt des Protests gegen die Panzer. Ja.
1988 kamen die Steyrwerke ja wirklich in die Krise. Es gab Demonstrationen, es gab Aufmärsche. Der Bundeskanzler Franitzky wurde herbeizitiert und aufgefordert, etwas zu unternehmen. Trotzdem, die Steyrwerke wurden quasi zerschlagen, stückweise verkauft. Auch Magner ist da kurz eingestiegen, hat dann weiterverkauft. Auch damals schon Siegfried Wolf, der jetzt wieder im Gespräch ist, aktuell, hat damals als Manager auch damit zu tun gehabt. Da ist eigentlich das passiert, was jetzt, wo man das Gefühl hat, jetzt in der aktuellen Situation passiert es wieder, nur in einem vielleicht kleineren Maßstab. Verkauf, Zerschlagung, man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Mit dem großen Unterschied, dass damals die sozialen Unterstützungsleistungen in Gestalt der Sonderunterstützung natürlich noch vom Staat her geregelt wurden. Und das heißt, es gab finanziell doch eine größere Sicherheit, als es heute der Fall wäre. Wie schätzen Sie denn die Kampfbereitschaft ein, wenn Menschen eigentlich gewohnt sind, so wie damals, dass der Staat ihnen unter die Arme greift, aber jetzt sind ja die MAN-Arbeiter quasi allein oder sie sind nicht allein, aber sie sind einem privaten Konzern ausgeliefert, sie haben nur ihre Betriebsräte, die für sie kämpfen. Und das ist halt auch eine traurige Geschichte, dass dann die deutschen Betriebsräte, wie es jetzt der Fall ist, ja auch eher schauen, dass die Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben und nicht die in Österreich. Wie schätzen Sie denn die Situation ein? Stirbt so eine Arbeiterkultur oder eine Arbeiterbewegung, wenn die Solidarität zerbröckelt?
Naja, das sind jetzt eine Frage in etwas eingebaut. Es gibt einmal eine generelle Entwicklung, dass die Arbeiterschaft und der Arbeiter als solidarischer Arbeiter, als Schicht, als soziale Klasse, das ist in der Krise. Erstens werden sie immer weniger, das ist das eine. Wenn man dann Umfragen ansieht von Meinungsforschungsinstituten, ja, so bis zu 70-75% ordnen sich selbst der Mittelschicht zu. Mhm. Ist ja schon ist ein netter Wunsch. Viele Arbeiter verstehen sich dann auch schon als Teil einer Ich-AG, wo ich eben schaue über verschiedene Jobs, über auch Teilselbstständigkeit oder dergleichen, eben mich mit meinem Wissen und meinem Können möglichst gut zu platzieren. Also auf der einen Seite gibt es diese Tendenz, Arbeiter wohin? Ja, in der Form und solidarischer Arbeiter, auch diese klassische Arbeiterbewegung. Heute weiß man, welche Partei oder welche Parteien, das lässt sich ja über Analysen jederzeit feststellen, eben am meisten von Arbeitern gewählt werden, jetzt von männlichen Arbeitern, und das ist nicht die klassische Arbeiterbewegung, wie man weiß. Ja, also diese Krise gibt es. Ja, das ist eines. Diese Krise der Arbeiterschaft, der Arbeiterkultur, der Arbeiterbewegung gibt es. Noch dazu das große Problem Arbeiterschaft und Globalisierung und Internationalität. Ja. Wie haben Sie auch angesprochen? Solidarität der deutschen Arbeiterbewegung mit der österreichischen oder dann Fabriken gibt es ja auch noch anderswo. Ja. Wie können österreichische Arbeiter Solidarität mit malaysischen Arbeitern entwickeln? Mhm. Das ist ja schon eine sehr schwierige Geschichte. Aber das ist eine Sache. Die zweite ist aber, und das glaube ich schon, dass Steyr was einen besonderen Fall darstellt. Mhm. Nämlich es gibt dort eine Arbeiterbewegung seit, sage ich jetzt mal, fast 150 Jahren. Mhm. Es gibt eine Arbeiterschaft mit einer doch großen Tradition, die durch verschiedene Krisen kommt, die aber entsprechendes Bewusstsein entwickelt hat. Und weil sie das zuerst so gesagt haben, Betriebsräte kämpfen für die. Ich habe auch in Debatten schon oft gehört, ja, der Kreisky hat für sie so viele Privilegien herausgeholt und so. Na, also bitteschön, das haben sie sich eine gut organisierte Arbeiterschaft, eine qualifizierte vor Ort, die haben sich das zum Teil selbst erkämpft. Es ist also einfach hohe Streikbereitschaft, Organisationsbereitschaft, auch viel Solidarität. Und das sehen Sie ja bis heute, würde ich doch sagen. Ja. Mhm. Als Historiker, wenn mich Manager gefragt hätten vom MAN, ja, gesagt hätten, berate uns und dergleichen. Also wie kann ich in einer Stadt mit einer solchen Arbeitertradition eine Umfrage starten, so in der Art, drei Leute stehen zusammen und 1,2 von ihnen oder 1,3 von ihnen sollen gekündigt werden. Mhm. Ja, das ist eine demütigende, also also dazu fragen, wird ja auch als demütigend empfunden und ist ganz sicher eine Provokation gewesen in dem Zusammenhang, weil solchen Dingen zuzustimmen, und das hat ja überhaupt keine Notwendigkeit gegeben, für den Eigentümer des Betriebs das zu tun. Das ist ja Scheindemokratie, weil Manager können das ja ganz anders, also im Management kann man ja ganz anders vorgehen. Aber da noch zu fragen, also die ich habe, es ist eben ein Zeichen einer solidaritätsbewussten von Selbstbewusstsein und Tradition getragenen Arbeiterschaft. Ob das jetzt klug war oder nicht, das ist eine andere Sache.
Aber das heißt, Sie sehen das, was sich da jetzt abgespielt hat mit dieser Betriebsversammlung und der geheimen Abstimmung über die Frage, soll man ein Konzept bejahen, in dem nur noch jeder Zweite dort arbeiten wird können. Sie würden das jetzt bewerten, das war eigentlich ein Aufruf, unsolidarisch zu handeln, in der Hoffnung, dass man selbst unter denen ist, die den Job behalten, und die anderen opfert man quasi.
Ja, und jetzt haben die, die das ablehnen, den schwarzen Peter. Die sind jetzt dann schuld, dass 8.000 irgendwie in der ganzen Region arbeitslos sind und die Region darbt.
Ist die Stimmung wirklich so?
Bitte?
Ist die Stimmung wirklich so?
Nein, aber als Historiker sehe ich das so. Ja. Also ganz sicher ist es so, dass sich viele im Nachhinein denken oder dass jetzt sozusagen, aber das wissen wir ja nicht. Ne? Das ist, ob das jetzt part of the game ist, es geht ja darum, letztendlich möglichst billig das, was in Steyr ist, zu bekommen, nicht?
Ja. Herr John, ich weiß, Sie sind Historiker und Sie sind kein Politikberater, am allerwenigsten von irgendwelchen MAN-Konzernchefs, aber es würde mich total interessieren, wie Sie das sehen. Wenn Sie jetzt mit den Erfahrungen als Historiker über die Geschichte von Steyr, über die Geschichte der Arbeiterbewegung von Steyr, glauben Sie, dass die Steyr-Arbeiter sich durchsetzen in diesem Konflikt jetzt, oder dass sie untergehen? Was ist Ihre Prognose, Ihre Spekulation?
Nein, das kann man nicht vorhersehen, aber man kann eines aus der Sicht eines Historikers, auch da mag vielleicht der eine oder andere dann wieder sagen, ja, das ist, was kann man sich darum kaufen? Also Steyr ist eine Stadt, die tatsächlich große Welt im Kleinen, es gibt Krisen, es gibt Abschwünge und Aufstieg, aber in Steyr ist das besonders stark ausgeprägt. Und es ist ein Zentrum, an dem eben sehr viel Know-how, sehr viel handwerkliche Geschicklichkeit, ein hohes Arbeitsethos versammelt sind. In ihrem Konkurrenzpresseprodukt Standard ist Steyr verglichen worden mit Detroit. Nein. Das ist eben nicht das Detroit. Und solche Dinge sind ja schon öfter auch herbeigeschrieben worden. Ich kann nur sagen, auch da kann man geteilter Meinung sein, aber es ist immer wieder geglückt, aus den Krisen rauszukommen. Ich erinnere jetzt doch an die späten 80er Jahre, die Steuerwerke sind filetiert worden. Ja. Das war sicher ein aufregendes und dramatisches Geschehen, Sozialpläne greifen. Aber wenn Sie sich die nackten Ziffern ansehen, Sie haben die Steuerwerke, dann kommt ja dann auch BMW ins Spiel. Mhm. Übrigens am Anfang eine Kooperation mit Steyr, Kooperation mit den Steyrwerken. Und am Ende des Tages, als dann filetiert worden ist, die Situation ist dann eine andere. Sie haben keinen verstaatlichten Betrieb mehr, sondern mehrere Player, internationale, die eben ihre Zweigwerke in Steyr haben. Es gibt sozusagen keinen Kernsteirer Betrieb mehr, aber am Ende des Tages beschäftigen diese Betriebe 1,6 mal so viel Beschäftigte als vorher. Ja. Man kann jetzt sagen, okay, aber zu anderen sozialen Bedingungen und höherer Arbeitsdruck und so, aber diese Frage, das kann man nicht in Frage stellen. Ja. Das heißt letztendlich, als manche sagen auch verlängerte Werkbank. Ja, gut. Du bist dann immer davon abhängig, dass große Firmen eben entscheiden, behalte ich mir diesen Standort oder auch nicht. Und das ist dann abhängig, wie viel bezahlt das Land, die Gemeinde, der Staat an Anreizen, weil natürlich gibt es eine Konkurrenz. Aber etwas, was man den Steirern nicht nehmen kann, das ist eben diese Ballung von Know-how von ja, Tradition und sozusagen hoher Qualität einer Arbeiterschaft. Und das gleichzeitig investiert man ja in Fachhochschulen und dergleichen. Und wenn Sie den ganzen Raum Steyr, also das mit dem Umfeld, mit St. Valentin, wo ja Steyr Traktoren noch erzeugt werden, dazu nehmen, dann würde ich sagen, ist das nach wie vor auch für Unternehmen natürlich interessant, dort auf eine Infrastruktur, auf eine technische Infrastruktur zu stoßen und auf Humanressourcen, die eben hochqualitative Produkte wie in der Fahrzeugindustrie sie nachgefragt sind, produzieren kann.
Dankeschön, Herr John. Und ich verabschiede mich, uns beide verabschiede ich jetzt von unseren Hörern und Hörerinnen. Ja, und Herr John, noch einmal herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.
Ja, danke Ihnen.
Danke.
Danke.